Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Was ist nur aus der Revolution geworden? Das fragen wir gleich hier im Gespräch mit der iranischen Bühnenbildnerin Afsun Pajufa. Und wir machen uns auf ins Grüne zu den geteilten Landschaften, den Shared Landscapes, ab heute zu erleben am Rande von Berlin. Frauen leben Freiheit. Unter diesem Slogan gehen im Iran seit rund einem Jahr die Menschen auf die Straße, um gegen die Regierung und insbesondere die Unterdrückung von Frauen zu protestieren. Auslöser war der gewaltsame Tod der jungen Iranerin Mahsa Amini, die zur Symbolfigur der Aufstände wurde. Doch nach zahllosen Verhaftungen und brutaler Gewaltanwendung durch das Regime scheint die Revolution im Iran auf der Kippe zu stehen und die Aufmerksamkeit im Westen, auch an den Theatern, ebbt ab. Aber wie geht es den Menschen und wie den TheatermacherInnen im Iran in diesen Tagen? Das habe ich vor der Sendung die in New York lebende iranische Bühnenbildnerin Afsun Pajufa gefragt, die gerade auf dem Weg zu Premierenproben am Schauspiel Köln ist. Ist die Revolution im Iran zum Stillstand gekommen?
I wouldn't necessarily call this a stillness or loss of revolution or something. Based on what I'm hearing and, you know, I'm talking to my friends and colleagues in Iran, it became.
Ich würde nicht von einem Stillstand oder einem Verschleiß dieser Revolution sprechen. Nach dem, was ich aus Gesprächen mit Freunden im Iran höre, ist der Protest jetzt nur sehr viel stärker in das tägliche Leben der Menschen eingebettet. Und er hat dabei eine tiefere Ebene an Komplexität erreicht. Der Protest wird jetzt täglich praktiziert, indem die Frauen zum Beispiel keinen Hijab mehr tragen, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen. Als jemand, der schon länger nicht mehr im Iran war, erscheint es mir dagegen noch immer unvorstellbar, dass Frauen sich nicht den Hijab-Regeln unterwerfen. Jetzt ist es aber überall viel normaler geworden, sich nicht an Regeln zu halten. Aber man merkt auch, dass dieser Kampf jetzt ein langfristiger ist und ich bin überzeugt, dass dieser tägliche Widerstand eines Tages zum Erfolg führen wird. Das Ziel wird sich jedenfalls nicht ändern. Es geht um die Freiheit und die grundlegendsten Menschenrechte. Ich erwarte nicht, dass es da Kompromisse geben wird.
Es nähert sich jetzt der erste Jahrestag des Todes von Mahsa Amini, deren Tod am 16. September letzten Jahres die Proteste ausgelöst hat. Viele erwarten jetzt, dass es im Vorfeld dieses Jahrestages zu stärkeren Protesten wieder kommen wird. Erwarten Sie das auch oder ist die Angst inzwischen zu groß?
Like since 10 years ago, 20 years ago, there has been always at least once or a couple times per year this kind of uprising.
Im Grunde gibt es schon seit 10 Jahren ein oder zweimal im Jahr kleinere Aufstände in verschiedenen Teilen des Landes, in Teheran oder anderen Städten. Der Unterschied ist aber natürlich, dass die Medien vor 10 oder gar 20 Jahren noch ganz andere waren. Es war eher unwahrscheinlich, dass ein solcher Protest internationale Aufmerksamkeit erreichte. Das ist die eine Sache, die heute anders ist. Die andere ist, dass sich die Protestkultur insgesamt verändert hat. Es gibt jetzt überall und immer einen Anlass, sich zu versammeln, auf die Straße zu gehen und seine Unzufriedenheit auszudrücken. Also selbst wenn der 16. September durch die Regierung nun besonders abgesichert werden sollte, werden die Menschen eine der vielen anderen Gelegenheiten nutzen, um aufzustehen. Da bin ich ganz sicher.
Die Proteste wurden ja von Anfang an von oft jungen, häufig sehr gut ausgebildeten Frauen angeführt. Es ist nun oft gesagt worden, dass mit einem Ende der Herrschaft über den Körper der Frau im Iran auch das Regime selbst zu seinem Ende kommen wird. Warum ist die Unterdrückung von Frauen im Iran so zentral für den Machterhalt?
Because basically since 40, 45 years ago, religion has been like a sword for the current government to rule over the people.
Die Religion wird im Iran seit 40 oder 45 Jahren wie ein Schwert eingesetzt, um über die Menschen zu herrschen. Im Islam gibt es sehr grundlegende, tief verwurzelte Regeln, die Frauen einschränken. Aber warum sollten Frauen nicht die Freiheit haben zu wählen, ob sie nach diesen Regeln leben wollen? Es sollte möglich sein, dass ich vielleicht einen Hijab tragen möchte, jemand anderes aber nicht. Aber wenn die Regierung diese Überwachung der Frauen und ihrer körperlichen Präsenz im öffentlichen Raum aufgibt, dann verliert sie eben ihr mächtigstes Schwert.
if they give up basically supervision over the women body and how they're presenting their physical appearance in a society, that means they're giving up their powerful sword.
Aber hat es zusätzlich nicht auch damit zu tun, dass gerade die gebildeten jüngeren Schichten im Iran, also diejenigen, die potenziell für einen kritischen Umgang mit der herrschenden Politik stehen, dass in dieser Schicht seit vielen Jahren der Frauenanteil einfach sehr groß ist?
Yeah, definitely. And the other change that I've been witnessing since last year is like...
Definitiv. Und die andere Veränderung, die ich seit letztem Jahr verfolge, ist diese. Unabhängig davon, dass Iran eine so enorm patriarchale Gesellschaft hat, haben viele Männer angefangen, die Frauen zu unterstützen. Das sagt etwas darüber aus. Männer und Frauen fangen an, sich als Einheit zu begreifen.
Men and women, they're becoming one. They're gaining one unity together.
Den Protesten hatten sich ja von Anfang an viele Künstler, viele Schauspieler, Theatermacher angeschlossen. Würden Sie sagen, dass die Theaterszene im Iran in den Protesten eine signifikante Rolle gespielt hat? Ich frage das deshalb, weil viele ja sagen, die iranische Theaterlandschaft sei in den Jahren vor den Protesten eigentlich viel zu sehr kommerzialisiert worden, auch von Seiten der Regierung, gerade um ihr eigentlich den politischen Biss zu nehmen. Sehen Sie das auch so?
Since 45 years ago, artists and art activities have been under like a very harsh censorship. Even like executing like a small theater piece and taking it on a stage.
Künstler und alle Formen von künstlerischer Tätigkeit unterstehen seit 40 oder 45 Jahren einer strengen Zensur. Selbst die Aufführung eines noch so kleinen Theaterstücks auf der Bühne braucht viel Widerstandskraft. Es bedeutet eine Menge Kampf, überhaupt etwas zeigen zu können. Deshalb war Theater für mich eh immer eine politische Tätigkeit. Aber seit einem Jahr sind viele deutlich mutiger und offensiver geworden.
Much more bold people started to speak up their ideas or their opinions much more open.
Künstler sagen plötzlich offener und deutlicher, was sie denken, und viele von ihnen sind in der Folge bedroht oder verhaftet worden. Was die Frage nach kommerziellen und nicht kommerziellem Theater angeht, ich glaube nicht, dass es die politisch-aktivistische Theaterszene schwächt, wenn es gleichzeitig auch kommerzielle Produktionen gibt. Wenn die Leute das sehen wollen, ist das doch in Ordnung. Dazu muss man auch sagen, dass die Ressourcen für Theater im Iran ja sowieso immer sehr begrenzt waren, politisch, aber auch finanziell. Eine Diversifizierung der Szene finde ich so gesehen nicht problematisch. Man muss die Tatsache bedenken, dass Theater in den Augen der Regierung eh immer als potenziell aktivistisch gilt, auch wenn darunter inzwischen sehr viele kommerzielle Produktionen sein mögen.
Basically considered as an activism is undeniable, even with the fact of, you know, if the commercial works has been increasing in past few years. Yes.
Hier in Deutschland sind die Theater anders als im Iran und an vielen anderen Orten auf der Welt finanziell vergleichsweise sehr, sehr gut aufgestellt. Viele Häuser haben im vergangenen Jahr Solidaritätsveranstaltungen auf den Spielplan gesetzt. Jetzt scheint es doch, dass die Aufmerksamkeit auch bei den Theatern ein Stück weit zurückgegangen ist. Was würden Sie sich generell wünschen vom Westen und von den westlichen Gesellschaften in dieser Zeit? Wie kann man aktuell helfen?
Well, Western countries and Western media... Maybe because they're not super familiar with that region and how the politics works there.
Die westlichen Medien glauben manchmal vorschnell den Nachrichten, die aus einem Land wie Iran kommen. Vielleicht, weil sie mit der Region und der Weise, wie die Politik dort funktioniert, in Wahrheit doch nicht ganz so vertraut sind. Zum Beispiel die Sittenwächter. Lange wurde überall die Behauptung verbreitet, es gebe keine Sittenwächter mehr im Land, als seien sie gecancelt worden. Aber die sind doch längst zurück. Die westlichen Medien hatten alle berichtet, es sei das Ergebnis der Aufstände, dass die Sittenwächter abgeschafft wurden.
We didn't want it just all those young people to be killed on the street just for the sake of not having morality police on the street anymore, which I don't believe it, they are not going to come back.
Als seien all diese jungen Menschen gestorben, nur damit es jetzt vorübergehend keine Sittenwächter mehr gab. Die Menschen im Iran sind seit 40 Jahren getäuscht worden und darüber werden sie sich jetzt immer bewusster. Sie glauben nicht mehr an das, was man ihnen sagt. Dieses Bewusstsein müssten westliche Medien noch stärker entwickeln, dass man nicht einfach glauben kann, was aus diesem Land nach außen dringt. Und wir müssen alle anfangen, von diesen 70 Millionen Menschen zu lernen, die jeden Tag vor diesen Herausforderungen stehen und trotzdem jeden Tag Widerstand leisten. Aber die westlichen Medien schauen nur hin, wenn die Dinge außer Kontrolle geraten. Dann vergessen sie es wieder. Es wäre ehrlicher und ernsthafter, den Menschen zuzuhören. Dieser neuen, jungen Generation, deren Tapferkeit ich verehre. Ich weiß nicht, ob ich in ihrem Alter den Mut gehabt hätte, die Stimme zu erheben. Diese Generation ist für mich nur zu bewundern.
I praise their bravery. So I don't know if I was their age, even if I had that kind of awareness to go to the street to speak up. Like this generation is admirable to me.
Sie kommen ja jetzt selbst nach Deutschland für eine Produktion am Schauspiel Köln, Yazd Gerds Tod, ein Klassiker der modernen iranischen Theaterliteratur. Darin geht's in gewisser Weise auch um eine Zeitenwende von vor knapp 1500 Jahren, der Übergang von einer Herrschaft in die andere. Also eigentlich geht's um einen Regimewandel, wenn man so will. Ist das gerade das richtige Stück zur richtigen Zeit für Sie?
Das ist es auf jeden Fall. Vor allem, weil die ganze Handlung des Stücks von zwei weiblichen Hauptfiguren vorangetrieben wird. Zwei Frauen, die ständig den Plot auf andere Wege führen, die Ambivalenzen aufmachen und uns letztlich vor die Frage stellen, was ist hier eigentlich wahr? Die Frauen sind hier also einmal die Anführerinnen, die uns durch die ganze Produktion leiten.
They are the leader who are basically navigating us through the whole production.
Die Revolution im Iran ist längst nicht vorbei. Sie hat ihre Mittel angepasst. Das sagt die Bühnenbildnerin Afsun Pajufa. Etwas davon merken wird man bestimmt auch in der Theaterproduktion am Schauspiel Köln, an der Afsun Pajufa gerade arbeitet. Yazd Gerds Tod heißt der iranische Klassiker von Bahram Besaie. Regie führt Mina Salehpour und Premiere in Köln ist am 2. September. 7 Stunden durch den Wald, das klingt nach einem eher ambitionierten Wandertag. Und so etwas Ähnliches ist es auch, was sich ab heute im Hagelsberger Forst östlich der Berliner Stadtgrenzen abspielt. An verschiedenen Orten im Wald findet das Publikum theatrale Installationen vor, teils live, teils mit Instruktionen und Informationen per Kopfhörer. Stefan Kägi, Teil des Kollektivs Rimini-Protokoll, und seine französische Kollegin Caroline Barnot haben auf diese Weise 7 kleine Stücke zusammengestellt, die sich natürlich alle intensiv mit dem Verhältnis von Mensch und Natur beschäftigen. Shared Landscapes heißt die Produktion und Michael Lages ist dieser Tage schon probeweise mitgewandert.
Klar, so klingt Wald. Wirklich? So fein abgestimmt ist Wald wohl nur, wenn sich jemand mit guten Mikrofonen mitten in den Vogelchor gestellt hat. In Hangelsberg klingt Wald auch so. Hier zieht schon mal ein Düsenjet vom Airport Berlin-Brandenburg am Himmel hin, über dem kleinen Ensemble um den Theatermusiker Ari Benjamin Myers. Und so schließlich klingt Wald, wenn menschliche Wesen ihn nachzustimmen versuchen.
Jede Landschaft hat eine eigene Stimme. Wie ein Orchester, in dem Insekten, Säugetiere, Vögel, Amphibien, Wind und Wasser im Hier und Jetzt eine Tonkulisse komponieren, die Teil dieser Landschaft wird.
Die Ansammlung von Shared Landscapes, geteilten Landschaften also, sortiert von Caroline Barnot und Stefan Kägi, gibt sich zwar im Hangelsberger Forst sehr site-specific, also tatsächlich nur für dieses Forstterrain in der Nähe einer Waldschule eingerichtet und nicht weit weg übrigens vom Gelände der monströsen Natur- und Kulturvernichtung durch die Ansiedlung des Tesla-Unternehmens, aber zugleich ist dies ein extrem europäisches Projekt, das schon in Avignon oder im portugiesischen Setúbal realisiert wurde. Für die regionale Forstverwaltung jetzt spricht bei der ersten Begehung Lars Kleinschmidt.
Und wir sind wirklich froh, dass wir uns gegenüber dieses Projekt auch ein bisschen anwerben können. Denn die Gegend um Grünheide und Hangelsberg soll ja nicht nur berühmt werden durch Waldverlust von großen Autofabriken, sondern von dem, was man im Wald alles machen kann, ne?
Und an der ersten Station im Wald philosophiert aus dem Kopfhörer und für das malerisch auf Decken herumliegende Publikum Forstkollege Carsten Hohm auch über den Preis der Baumhölzer.
Wir haben ganz tolle Eichen, woraus dann Möbel hergestellt werden. Da kostet der Kubikmeter 400, 600, 800 Euro. Für so eine schöne Eiche kann man schon 5.000, 6.000 60.000 Euro bezahlen.
Nähe und Distanz halten sich die Waage auf der Wanderung. Einmal ist vor die reale Szenerie etwa das Bild einer Landschaft mit Bergen gestellt. Was ist jetzt noch echt an der Bildbeschreibung?
Was ist die Landschaft? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sie zu überqueren. Gespannte Seile, Brücken von einem Ufer zum anderen, Rolltreppen. Glaubst du nicht auch, dass beim Betrachten wirklich alles passieren könnte?
Eine Rollstuhlfahrerin begibt sich mitten hinein ins Bild und beendet die Szene mit einer sehr privaten Teezeremonie. An anderer Stelle bekommt das Publikum virtuelle Realität übergestülpt und erlebt die Suggestion, über dem Wald hinweg zu fliegen. Dann laufen wir wieder ein Weilchen und die Natur spielt nicht nur mit, sie sticht und beißt auch mächtig zu. An vielen Orten ist die Veranstaltung ein Gelage für Mücken. Passenderweise übrigens gerade da, wo das Publikum ein wenig arg esoterisch gehalten ist, kollektive Kräfte zu entwickeln, wie im Urwald.
Wir befinden uns in einem Kreis.
Einem großen Kreis.
Der zur Mitte schaut.
Eine uralte Geometrie.
Eine vollendete Form.
Der Staub, die Luft, die Moleküle.
Ein Kreis.
Ein unsichtbarer Weg.
Ein unsichtbarer Weg?
Ja.
Wenn wir so weitergehen, werden wir irgendwann einen riesigen Kreis auf dem Boden zeichnen.
Vielleicht haben so die Wege in der Landschaft ihren Anfang genommen.
Der lange Marsch hat also auch intellektuelle Tücken und Fallstricke. Da tut mit Blick auf den zweiten Teil die Begegnung mit Carlo Horn ganz gut. Der fährt Trecker und ist Landwirt. Er erhofft sich Aufklärung durch ein Projekt wie dieses.
Weil das heißt immer so der dumme Bauer. So, und wir sind aber sozusagen Ingenieure. Das heißt, wir wenden sozusagen Messen, Zählen und Wiegen und die ganze Technologie der letzten 200 Jahre halt auf landwirtschaftliche Fragestellungen an.
Auch um diese innere Balance bemüht sich das Landschaftsspektakel mit einiger Energie, informativ zu sein und konkret, ohne dabei allzu belehrsam zu wirken. Die Fantasie befeuert es in jedem Fall und die heimliche Sehnsucht, endlich wieder echten Vögeln zuzuhören, wohl dem, der einen Wald hat in möglichst naher Nachbarschaft.
Ja, und wer den nicht hat und in Berlin ist, der kann es Michael Lages gleich tun und zumindest rausfahren in den Hangelsberger Forst, wo ab heute die Shared Landscapes zu sehen sind. Mitproduziert werden die Performances von den Berliner Festspielen und Vorstellungen gibt es bis zum 10. September.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Übersetzerin Ivona Nowatzka. Sie war vor einigen Wochen bei uns im Theaterpodcast zu Gast und verriet uns dort auch gleich ihre geniale Stelle.
Ich habe lange überlegt, was heißt genial. Und was ich dann gefunden habe, ist eine Stelle, die 12 Stunden gedauert hat und dann auch noch nachgewirkt hat. Und das war die Stelle im Nationaltheater Reinickendorf von Wegard Winge und Ida Müller. Ich fand es genial, diese 12 Stunden in dieser Welt zu sein. Das habe ich nie früher und nie nachher erlebt. Das war viel mehr als eine Theatererfahrung. Das war so eine Trip-Erfahrung einer besonderen Art, die auch sehr philosophisch und sehr aus diesem Exzess, die dann auf der Oberfläche zuerst mal zu sehen ist, darunter ist so viel Philosophie, so viel Metaphysik, so viele Inhalte. Und eigentlich finde ich die Wirkung der Zeit vor allem, wenn man als Publikum da 12 Stunden tatsächlich dabei ist und wenn man dann am Ende rausgelassen ist und wenn man eben Teil des Publikums war am Anfang von, glaube ich, 50 Leuten oder 100 und am Ende sind das nur 15, die bis 6 Uhr morgens das mitgemacht haben und diese ganzen Erfahrungen hinter sich hat, von Angst, von Ekel, von so einer bestimmten Ruhe, auch von kurzen Schlafmomenten. Ich habe es selten erlebt, dass ich aus dem Theater als ein anderer Mensch rausgehe und dass ich mich tatsächlich auf einem anderen Planeten befinde. Und das habe ich da gespürt. Und dass es noch nachgewirkt hat, so ein paar Stunden. Ich glaube, das war so meine geniale Stelle, die eine sehr lange Stelle war. Aber wirklich sehr, sehr besonders. Ich würde das eine besondere Stelle mehr nennen. Genial, da habe ich ein Problem mit dem Wort.
Die wohl längste geniale Stelle, dafür aber auch wirklich legendär. Vegard Winges und Ida Müllers 12-stündiges Nationaltheater Reinickendorf. Hier erinnert von der Übersetzerin Ivona Nowatzka. Das war's von Rang 1 für diese Woche.